Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Genau, wie Dietmar schon angekündigt hat, möchten wir heute mit dem Thementag einmal weitermachen. Dazu lese ich einmal den Vers vor, auf den ich mich vorbereitet habe. Er steht im 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja, mein erster Gedanke, als ich den Vers gelesen habe, ich würde es nicht als Angst beschreiben, aber ich musste schon tief schlucken. Und vor der Anforderung, die dieser Vers mit sich bringt. Dieser Vers lässt sich auch in zwei Teile unterteilen. Einmal in sagt in allem Dank, seid in allem dankbar. Und denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es bedeutet nichts anderes als, dass in jeder Situation, in der wir uns befinden, wir dankbar sein sollen. Manche denken vielleicht, ja super, ich bin Gott mega dankbar. Ich habe gute Noten geschrieben oder mancher hat eine Gehaltserhöhung gekriegt. Ein Dritter denkt vielleicht, ich bin grundsätzlich immer zufrieden, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich bin gesund und am guten Essen mangelt es mir auch nicht. Aber wenn es bei dir gerade so ist wie bei mir, muss ich ehrlich zugeben, wo Gott erstmal in Vergessenheit geraten wurde, wie sieht es da mit der Dankbarkeit aus? Wenn es einem gut geht, ja, wozu brauche ich dann noch Gott? Wie schnell ist er dann vergessen, wenn wir mal wieder im Wohlstand leben? Und wenn du zum ersten Teil gehörst, der sagen kann, dass er wirklich dankbar ist für alles, was er gerade hat, der Jesus regelmäßig und vom Herzen aufrichtig dankt, dann herzlichen Glückwunsch, hast du alles richtig gemacht. Aber für die, die vom Kurs in der letzten Zeit etwas abgekommen sind, wie auch ich, wir müssen unseren Fokus wieder auf Jesus richten. Wir müssen ihn um Vergebung bitten und uns ernsthaft mal hinsetzen und darüber nachdenken, wo war Gott die letzte Zeit in meinem Leben? Wer den Kopf anstrengt und sich selber mal nicht belügt, der wird feststellen, dass wenn Gott nicht im Verborgenen gehandelt hätte, was man wahrscheinlich absichtlich ausgeblendet hat, der wäre nicht weit gekommen. Und wem das Hinsetzen und Nachdenken nicht reicht, der kann Gott wirklich mal bitten, ihm auch sein letztes bisschen Hochmut aus dem Leben zu nehmen, aus dem Herzen zu nehmen und zu zeigen, was er in der letzten Zeit getan hat, wo man sich selber aber für die Lorbeeren aufgesetzt hat. Wir verändern jetzt aber mal die Ausgangssituation. Denken wir noch an Dank, wenn die Beförderung nicht geklappt hat oder der geplante Sommerurlaub gestrichen werden musste. Was ist, wenn die nächste Hiobsbotschaft vor der Tür wartet und das Leben einmal komplett auf links dreht? Danken steht dann wahrscheinlich auf der Prioritätenliste einmal wieder hinten an. Und wenn du gerade in einer Situation bist, wo gerade alles zugrunde geht, wo es unverständlich ist und du dich fragst, wieso das Ganze, will ich nicht sagen, was du zu tun hast. Aber ich will sagen, was Paulus über diese Situation sagt. Wenn wir einmal in die Apostelgeschichte zurückblicken, finden wir da Paulus auf seiner zweiten Missionsreise, da wo er auch später Timotheus aufnimmt. Und im 16. Kapitel lesen wir dann, dass sie von Ort zu Ort reisen und das Evangelium verkünden und das dann auch großflächig aufgenommen wird. Soweit läuft erstmal alles prima. Können wir einmal in Apostelgeschichte 16, Verse 4 bis 5 lesen. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Weiter lesen wir aber auch, dass als sie in die Provinz Asien kamen, der Heilige Geist ihnen gewährt hatte, das Evangelium da weiter zu verkünden. Und als sie weiterzogen, wollten sie auch nach Bithynien gehen, was ihnen der Heilige Geist aber auch nicht erlaubt hat. Warum jetzt nicht? Paulus befolgt doch genau den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, das Wort Gottes weiter zu verkünden. Aber wieso ausgerechnet da jetzt nicht? Und die Antwort darauf ist, ich weiß es nicht. Aber Paulus war gehorsam und so ging er weiter nach Troas und erhielt einen neuen Auftrag. Lesen wir in den Versen 8 bis 10. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Paulus war weiter gehorsam. Er war bestrebt, dorthin zu kommen und verkündete auf dem Weg dorthin auch weiter fleißig das Evangelium. Und in Philippi wurde er letztendlich dafür, ins Gefängnis geschmissen. Aber nicht nur das, er wurde verhaftet, er wurde geschlagen und gefoltert. Jetzt sitzen sie da, Paulus und Silas, voll Schmerzen durch die vielen Schläge und die Füße im Stock gespannt. Muss man einmal genau darüber nachdenken. Sie haben nichts Verkehrtes gemacht. Im Gegenteil, sie haben genau das gemacht, was Gott ihnen gesagt hat. Sie haben nochmal vorher einen klaren Auftrag gekriegt, geht nach Mazedonien. Aber stattdessen sitzen sie jetzt fest, kommen nicht weiter und werden dafür auch noch körperlich misshandelt. Dazu gab es vorher keinen Prozess oder jegliche Verurteilung. Und was sie wussten, ist, sie kommen jetzt nicht mehr raus. Und jetzt seid ihr in der Situation. Wer denkt jetzt noch ans Danken? Paulus und Silas taten es. Apostelgeschichte 16, Vers 25 sagt ganz klar, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Als Paulus den Thessalonicher Brief schrieb, wusste er ganz genau, was er mit Vers 18 im 5. Kapitel meint. Den genauen Grund, warum die jetzt Gott lobten, wissen wir nicht. Ob sie vielleicht vorher was zu trinken gekriegt haben oder weil sie jetzt endlich ein Dach über dem Kopf haben, sind nur Spekulationen. Was aber keine Spekulationen sind, ist, dass sie dies alles nur wegen Christus erlitten. Was sie auch wussten, ist, dass es sich lohnt. Im 1. Petrus 4, Vers 14 lesen wir, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch, bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Ich denke, dass dies der Grund war, warum sie Gott lobten. Weil sie wissen, das ist das Richtige, was sie tun. Sie litten für Christus. Manche fragen sich jetzt aber auch vielleicht, was ist jetzt aber, wenn ich in einer Situation bin, wo Danken absolut nicht möglich ist, wo es mir einfach mies und dreckig geht, wo ich nicht im Entferntesten das irgendwie mit Leiden für Christus identifizieren kann, wo Dank nicht ansatzweise findbar ist. Solche Situationen gibt es auch. Und die Antwort darauf finden wir in Jakobus 5, Vers 13. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Wie Paulus wahrscheinlich nicht wusste, wieso er nicht in Asien das Wort verkünden soll oder wieso er nicht nach Bithynien ziehen sollte, so wissen wir auch manchmal nicht, wieso wir in gewissen Situationen ausgesetzt sind, wieso wir manche Dinge erleiden. Aber was wir wissen ist, dass genau dann wir zu Gott beten dürfen. Und mindestens dafür kann man doch dankbar sein, dass man einen Gott an der Seite hat, der einen in schwierigsten Momenten nicht alleine lässt, den wir anrufen können, seinen heiligen Namen jederzeit an jedem Ort. Und deshalb seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.
Ich bin heute nicht besonders glücklich, hier stehen zu dürfen. Ich habe mich schon lange nicht mehr so schwer getan mit dem Thema, was heute ansteht. Ich werde doch erstmal gar nicht den Text sagen. Aber es ist ähnlich wie auch das, was Lukas gerade hatte. Es ist Gottes Wille und unsere Heiligung. Ist schon mal eine gute Kombination, oder? Wie weit sind wir bereit, diesen Weg zu gehen? Wo ist unsere Schmerzgrenze? Aus dem Affekt sagt man natürlich, klar, alles. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wo ist unsere Schmerzgrenze? Gibt es die? Gibt es Bereiche, wo wir sagen, das ist zu privat? Das ist etwas nur für mich? Es geht kein was an? Das ist meine Sache? Wie weit geht es? Heiligung ist ja etwas, wir streben etwas an. Wer ist heilig? Keiner von uns hier. Vom Zustand zumindest nicht. Von der Stellung ja, aber nicht vom Zustand. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und wir streben diesen Zustand an. Wir versuchen uns zu verändern? Nein, wir lassen uns verändern, oder? Das ist ein Unterschied. Ob ich etwas tue oder ob Gott etwas in mir tut. So, und dann steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Autsch. Das habe ich dabei gedacht. Autsch. Ist es nicht zu privat? Ist es nicht etwas, was nur mich was angeht? Anscheinend nicht. Geht es hier um die Sexualität? Ja, ne? Wie war es denn damals? Ich meine, die Bibel berichtet uns so einiges über die damalige Zeit. Und gerade wenn Paulus Briefe an die Heidenvölker schreibt, da war das Gang und Gäbe, diese okkulte Praktiken, man kann auch sagen Orgien, wo die Sexualität mit Götteranbetung vermischt wurde. Und ganz viele Christen, die kamen aus diesem Hintergrund. Und Paulus korrigiert sie. Damals, wie ist es heute? Heute verbindet man das vielleicht nicht mit Götzendienst, aber die Auslebung, ich glaube, ist heute nicht viel was anders, oder? Jeder macht, was er für recht hält. So ungefähr. Und solange es mir dabei gut geht, bin ich zufrieden, bin ich dankbar. Aber ist das richtig? Wenn es doch richtig wäre, die heutigen Methoden, warum gibt es dann so viel Leid auf dieser Welt? Warum verursachen wir dann damit so viel Leid? Trennungen zum Beispiel. Wie viele geschiedene Ehen gibt es heute? Ich will gar nicht ins Detail gehen, aber wir wissen es aus unserer Umgebung von überall. Wie viele Scheidungskinder haben wir? Wie viele Schwangerschaftsabbrüche? Mord. Solange es mir gut geht, bin ich bereit, alles zu tun. Hauptsache, mir geht's gut. Und ich habe mir so die Frage gestellt, da wir ja Christen sind, wo ist unsere Gebrauchsanweisung? Er sagt nämlich weiter in Vers 4, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Mikasa sagt hier, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das auslegt. Punkt 1 sagt er, die gewonnene Ehefrau, das gefiel mir am besten. Das wäre ja einfach, ne? Immer wenn was nicht klappt, die Frau ist schuld. Seine Frau, ne, richtig in den Griff zu nehmen. Nein, definitiv nein. Das kann es nicht sein. Hier geht es um was anderes. Ich würde sagen, den eigenen Körper. Den eigenen Körper. Richtig mit ihm umzugehen. Ihn richtig in Besitz zu nehmen. Verantwortungsvoll damit umzugehen. Bei jedem Gebrauchsgegenstand, was wir kaufen, ob das eine Bohrmaschine ist oder eine Waschmaschine ist oder ein Herd ist, die meisten, ich weiß, die Männer schmeißen die Gebrauchsanleitung weg erstmal. Vielleicht suchen sie sie später wieder. Aber erstmal eine Ecke. Aber es gibt immer eine Gebrauchsanleitung, wofür es geeignet ist, was man damit machen kann und was man damit nicht machen sollte. Und so finden wir auch in der Bibel eine Gebrauchsanleitung. Und gerade wenn es um die Sexualität geht, ist das etwas ganz Besonderes, wo die Bibel sehr viel Wert drauf legt. Gott hat uns erschaffen. Er ist unser Erbauer. Und ja, wir haben die Möglichkeit, unseren Körper auch anders zu benutzen. Die Möglichkeit haben wir. Aber dann kommen wir dorthin, wo die Welt heute ist. Wir verursachen viel Leid, viel Schmerz und wir werden selber das Glück auch nicht finden. Weil immer wenn wir meinen, jetzt haben wir es, es wird uns entgleiten, weil wir es nicht nach der Gebrauchsanleitung machen. Gott hat einen genauen Rahmen gesteckt, kann man sagen, wie man damit umgehen soll. In 1. Mose 27, 28 fängt das ja schon an. 1. Mose 1. Dort steht, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Hört sich gut an, oder? Wenn die Bibel hier aufhören würde, dann wird die Welt alles richtig machen. Genau danach leben sie, nach diesem Prinzip. Tu, was dir Spaß macht. Nein, Kapitel 2, Vers 24. Geht es weiter? Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Frau, seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Ganz genau abgesteckt. Ein Mann, eine Frau, vom Elternhaus raus, eine Einheit. Was bedeutet eine Einheit? Ist eigentlich leicht, ne? Solange wir es nicht auf die Ehe beziehen. Es ist untrennbar. Wo willst du das Messer ansetzen, damit es... Du kannst es nicht. Es ist eine Einheit. Es lässt sich nicht trennen. Es ist eins. Und das ist der Wille Gottes. Es ist eins. Jesus spricht das auch nochmal in Matthäus 19, Vers 6 an. Also auch im Neuen Testament hat das nicht an Gültigkeit verloren. Matthäus 19, Vers 6. Er knüpft an diesen Vers an und sagt dann in Vers 6, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wir sehen, eine Scheidung ist nicht vorgesehen. Auch wenn Gott durch Mose gewisse Ausnahmen schafft, aber vorgesehen ist er nicht. Weil wie gesagt, ein Apfel nehmen wir mal, ne? Wie will man den so trennen, dass es, egal wo man ansetzt, es ist nicht mehr eins. Es ist nicht vorgesehen. Ein Mann und eine Frau. Und sonst nichts mehr dazwischen. Auch nicht eine Frau und eine Frau oder ein Mann oder ein Mann. Was heute auch gang und gäbe ist. Nein, zwei Geschlechter und zwei werden eins, eine Einheit. Wie gesagt, die Sexualität bekommt einen Rahmen abgesteckt. In welchem Rahmen er hineingehört. Es ist weder böse, noch ist es gut, solange es sich im Rahmen behält. Man kann es fast sagen, wie es wie mit dem Autofahren, oder? Wenn ein 5-Jähriger Auto fährt, ist es böse. Wenn ein 18-Jähriger Auto fährt, mit Führerschein, dann ist es nicht böse. Auch da haben wir einen genauen Rahmen, wo es hingehört. Und so haben wir viele Sachen. Hier verhält es sich genauso. In dem Rahmen, den Gott abgesteckt hat, ist es gut. Außerhalb dieses Rahmens, egal in welcher Konstellation, ist es und bleibt es schlecht. Völlig egal, was die Welt dazu sagt. Ich meine, was die Welt heute auslebt, das sehen wir, das wissen wir. Das habe ich auch schon oft gesagt, eine Moderator oder Moderatorin, ich weiß es nicht mehr, schon lange her, habe ich im Radio mal gehört, wo die sagte, wenn die eigenen Bedürfnisse nicht mehr gestillt werden, ist der Gaul tot, soll man ihn beerdigen. Dann halt muss man sich scheiden lassen und muss man sich einen anderen Partner suchen. Das Leben geht ja weiter. Das wird nicht funktionieren. Man kann das praktizieren, klar, man kann es. Aber immer mit den Konsequenzen. Immer mit den Konsequenzen. Es wird nicht funktionieren. Es wird uns nicht glücklich machen, es wird uns nicht erfüllen, weil wir außerhalb des Willen Gottes handeln. Eigenmächtig. In 1. Korinther 6, Vers 18 steht, es ist ja eigentlich ein längerer Abschnitt, aber da versucht Paulus ein gewisses Bild darzulegen. Wir hatten letztens mit dem Arbeitskollegen während der Fahrt, wir haben einfach über die Ewigkeit mal gesprochen. Und das ist ja ein Thema, da fängt uns an, der Kopf weh zu tun, oder? Wir haben kein Bild, was wir uns vorstellen können, was wir irgendwie vergleichen können. Wir Menschen, wir funktionieren doch so, oder? Immer wenn wir etwas hören, dann versuchen wir in unserem Kopf nachzusuchen. Wir brauchen etwas, womit wir es verbinden können. Wenn ich an Apfel denke, seit der Hochzeit ungenießbar, denke ich dann. Davor nicht. Olga liebt saure Äpfel, ich hasse sie. Das verbindet man damit, ne? Man hat immer ein Stück sofort, ne? Oder eine Pizza. Man weiß genau, wie sie schmecken muss. Und wenn sie jetzt anders schmeckt, dann wollen wir sie nicht mehr, ne? Wenn wir den Begriff Ewigkeit hören, wir finden nichts. Wir haben nichts. Wir können es mit nichts vergleichen. Weil alles um uns herum hat einen Anfang und ein Ende. Wir können es uns nicht vorstellen. Und die Ehe dient so als ein Bild für uns. Wenn Jesus sagt, ihr seid die Brautgemeinde, dann können wir uns das sofort, haben wir sofort ein Bild, ne? Wie Mann und Frau, eine Ehe. Zwei werden eins. Jesus nutzt dieses Bild, damit wir es uns vorstellen können. Eins mit Christus zu sein. Eins in Gott zu sein. Und hier geht er dann den weiteren Schritt und sagt, wie könnt ihr euch dann aus euren Gliedern, die eigentlich Christus gehören, Hurenglieder daraus machen? Weil er sagt, wenn ihr euch einer Hure anhängt, seid ihr doch ein Leib mit ihr geworden. Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Ne? Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Zwei werden eins. Und so das ganze Bild, das wird zerstört. In Vers 18 sagt er, flieht die Unzucht. Es ist etwas, wo man nicht diskutieren soll, wo man nicht argumentieren soll, sondern einfach nur fliehen. Weg. Gar nicht mit anfangen. Kein, nichts, absolut nichts. Fliehen. Weg davon. Weil die Gefahr halt sehr groß ist. Und ich sag mal, auch wir Christen sind da nichts anders. Wir leben in dieser Welt. Und auch wir beflecken uns in dieser Welt. Ich meine, da muss ich gar nicht ins Detail gehen. Ich kann nicht sagen, ob die Männer mehr oder die Frauen mehr. Ich weiß es nicht und will es auch gar nicht wissen. Ich glaube, jeder kennt sich selbst gut genug. Und ich glaube, wir haben alle damit ein Problem, oder? Die einen mehr, die anderen weniger. Aber nur weil wir ein Problem damit haben, ändert es trotzdem nicht die Sicht Gottes. Und wir haben uns seinen Maßstäben anzupassen, so wie er es gesagt hat. Sein Wille. Wir haben in der Bibel auch viele Beispiele, sowohl die einen wie auch die anderen. Wir kennen ein paar gute Beispiele, wo Männer wirklich gut gehandelt haben.
Josef.
Josef. Er wurde verführt, aber er tat's nicht. Weitere? Es gibt noch einen besseren.
Josef und Maria.
Ja, kann man noch reinnehmen. Aber ich kenne noch einen, der ist noch besser. Der gefällt mir noch besser. Hä? Gut. Mit ihm können wir uns nicht wirklich vergleichen. Ne? Er ist ja das Ideal, wo wir hinwollen. Denkt keiner an Hiob dabei? Was sagt Hiob? Ich glaube, Hiob 31 war das. Wo ist er? Da ist er. Hiob 31, Vers 1. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blicke. Wer unterschreibt das? Wer unterschreibt das? Wer kann sich davon freisprechen? Männer, auch Frauen, beide. Hiob behauptet das. Hiob sagt, ich hab's mit meinen Augen einen Bund geschlossen. Das heißt nicht, dass man nicht andere Menschen anschaut, ne? Aber es heißt ja begehrlich. Das geht ja schon einen Schritt weiter. Ne? Wir sehen, es gibt Menschen in der Bibel, die uns wirklich gut beschrieben werden. Negative Beispiele gibt es auch reichlich. Sogar von Menschen, wo wir es nie für möglich halten würden, oder? David, der König, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und, was macht er? Er sieht die eine Frau, holt sie, lässt ihren Ehemann töten. Ne? Also, man kann nicht viel weiter noch, tiefer kann man fast nicht mehr fallen. Und so gibt es viele. Wie gesagt, man kann es ausleben, außerhalb des Rahmens Gottes, aber mit Konsequenzen. Und die sind nicht gut. Die Sexualität hat ihren Raum in der Ehe und sonst nirgendwo. Finden wir nicht in der Bibel, keine anderen. Und man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das Alte Testament, das sagen wir immer, es gehört nicht wirklich zu uns. Die ganzen Gesetze und Verordnungen. Aber es gibt uns einen Einblick, wie Gott denkt, oder? Es gibt uns schon einen Einblick auf Gottes Gedanken. Und wenn wir in 5. Mose 22 lesen, sind ein paar Verse da. 5. Mose 22, ab Vers 22 lese ich mal. Wenn jemand ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, so sollen beide zusammen sterben. Der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Also Ehebruch, kann man sagen, ne? Beide werden getötet. Wenn ein Mädchen, eine Jungfrau, mit einem Mann verlobt ist und ein anderer Mann trifft sie in der Stadt an und liegt bei ihr, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben. Das Mädchen deshalb, weil sie in der Stadt nicht geschrien hat, den Mann deshalb, weil er die Frau seines Nächsten geschwächt hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Wenn aber der Mann das Mädchen auf dem Feld antrifft und sie mit Gewalt ergreift und bei ihr liegt, so soll der Mann, der bei ihr gelegen hat, allein sterben. Dem Mädchen aber sollst du nichts tun, weil das Mädchen keine Sünde getan hat, die den Tod verdient. Denn es ist gleich, wie wenn jemand sich gegen seinen Nächsten aufmacht und ihn totschlägt. So verhält es sich auch damit. Denn er fand sie auf dem Feld. Das verlobte Mädchen schrie, es gab aber niemand, der sie retten konnte. Was glaubt ihr, wie viele Menschen hätten wir auf dieser Welt noch, wenn wir dieses Gesetz ausführen sollten? Nicht mehr genug für einen Krieg, oder? Dann bräuchten wir keine Kriege mehr, könnten wir keine Kriege mehr führen. Es ist Altes Testament, aber hat Gott sich verändert? Sieht Gott es heute anders? Ist er heute moderner geworden? Hat er sich angepasst an uns? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde eher sagen, nein. Wir sehen diese Verantwortung. Diese Verantwortung, jeder mit seinem Gefäß, mit seinem Leib, seinem Körper. Es ist eine Verantwortung. Es ist nicht etwas, was ich für mich auslebe, sondern die Ehe ist etwas, wo einer sich dem anderen hingibt. Einer dem anderen. Nicht mehr ich bin der Mittelpunkt, sondern mein Gegenüber ist der Mittelpunkt. Und das sagt auch Paulus in 1. Korinther 7, glaube ich, war das. Genau, 1. Korinther 7, ab Vers 2. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Die sind sehr unterschiedlich. Aber wir haben gesagt, Mann und Frau sind eine Einheit. Wann geht es dem Mann gut? Wenn er sich darum kümmert, dass es der Frau gut geht. Und genauso auch andersrum. Wenn ich will, dass es mir gut gehen soll, da muss ich zusehen, dass es meiner Frau gut geht. Das ist das, dieses Paradoxe. Weil wir meinen ja immer, wenn wir uns was Gutes tun, dann geht es uns gut. Aber ist es nicht genau das Gegenteil? Wenn wir unserem Nächsten was Gutes tun, wir bezahlen vielleicht sogar etwas dafür, aber es tut uns gut. Das ist paradox, oder? Wir leiden Verlust und es tut uns gut. Und auf der anderen Seite können wir vielleicht irgendwo einem was wegnehmen. Man hat was dazu gewonnen und es geht dir trotzdem nicht gut, obwohl du was hast. Genauso soll es auch in der Ehe sein. Der Ehepartner soll an erster Stelle stehen. Ich meine jetzt nicht vor Gott, aber irdisch. Nicht die Kinder, sondern der Ehepartner. Auch nicht die Eltern. Der Ehepartner steht an erster Stelle, weil eins bin ich nicht mit meinen Kindern. Eins bin ich mit meiner Frau. Nur mit meiner Frau. Das ist eine Einheit vor Gott. So stellt er sich das vor. Wann fängt eine Ehe an? Ist auch eine interessante Frage, oder? Wann fängt eine Ehe an? Wir lesen von Isaak. Abraham hat ja seinen Diener geschickt, um die Frau für ihn zu holen. Und Isaak ist auf dem Feld und sie kommen gerade. Er sieht sie, Sie gefällt ihm, sie gehen ins Zelt und sind Mann und Frau. Nicht für heute, oder? Für die heutigen Verhältnisse wäre es alles falsch gemacht. Aber damals, da gab es keine Regierung. Da gab es kein Standesamt. Wo sollte er denn hingehen? Die Frau war ja für ihn vorbereitet, sie wurde geholt für ihn, sie war einverstanden. Und Isaac war auch einverstanden. Und sie wurden ein Fleisch. Heute sieht das anders aus. Heute haben wir Gesetze, wir haben eine Regierung. Wann fängt eine Ehe an? Indem man auch dem Gesetz das Schuldige tut, standesamtlich. Und ich würde auch sagen, indem man die besten Freunde einlädt, oder? Die besten Freunde. Und wo fängt das an? Ich finde immer den Aspekt am besten, wenn beide auf den Knien stehen und die Ehe vor Gott bringen. Der erste Schritt vor Gott, Gottes Segen. Jeder, der in einer Ehe lebt, weiß, wie viele Probleme es in der Ehe gibt, oder? Und je länger man in der Ehe lebt, es wird nicht weniger. Der Mann und Frau sind immer noch sehr unterschiedlich. Auch nach 20, 30, 40, 50 Jahren. Die bleiben unterschiedlich. Zwei Egoisten. Und ich glaube, es wird sich nie ändern. Und nur mit seinem Segen sind wir imstande, beide zu bestehen. Wenn sich einer um den anderen kümmert, und das ist dieses schöne Bild, wo wirklich einer sich dem anderen hingibt und einer für den anderen lebt, in jeder Hinsicht, das ist das Bild, wie Gott sich das vorgestellt hat. Jede Sexualität außerhalb dieses Rahmens ist in Gottes Augen als Sünde zu bezeichnen. Jede Sexualität, die nicht zwischen Mann und Frau, also eigenen Mann und eigener Frau, ist Sünde. Und das ist völlig egal, was uns irgendeiner erzählt. Gott verändert sich nicht und wird es auch nie. Und wir treffen die Entscheidung. Wir müssen uns dem nicht unterstellen. Wir können unsere eigenen Wünsche ausleben. Aber es wird uns kein Glück bringen. Es wird uns Leid bringen. Es wird uns nur Leid bringen. Wie gesagt, bis hin zum Mord. Jede Abtreibung ist Mord. Das kann man nicht anders benennen. Kann man nicht schönreden. Und ich finde ein sehr gutes Prinzip, was wir auch in Philipper 2 finden. Es ist vielleicht nicht ganz der Zusammenhang in Philipper 2, aber ich finde es sehr schön. Philipper 2, Abvers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. In einer Ehe sollte der Egoismus eigentlich aufhören. Spätestens dort sollte er aufhören, weil nur dann tue ich mir was Gutes. Doch wieder ein bisschen egoistisch, ne? Man muss nur anders rangehen an die Sache. Wenn ich meinem Gegenüber was Gutes tue, tue ich mir was Gutes. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und wenn wir nach diesem Prinzip leben, dann fällt es der Frau auch nicht mehr schwer, sich unterzuordnen. Bin ich mir sicher. Weil der Mann versorgt die Frau, er kümmert sich um alles und er liebt sie mehr als sich selbst. So wie Christus sich als Beispiel genommen hat, bis hin in den Tod. Christus starb für uns. Und so soll jeder seinen Ehepartner auch lieben. Christus ist der Maßstab für uns alle. Man könnte vielleicht noch einiges dazu sagen. Es ist nur so ein Ankratzen. Es ist nur so ein Ankratzen. Aber ich möchte es jedem aufs Herz legen. wirklich in der Bibel nach Antworten zu suchen. Nicht in der Welt. Wirklich in der Bibel nach Antworten zu suchen. Dort finden wir sie. Gott kann Veränderung schenken, auch bei uns als Christen. Selbst wenn wir uns so verstrickt haben, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. Gott kann Veränderung schicken. Ich weiß es von mir. Auch ich habe eine Sucht gehabt. Auch ich habe eine Sucht gehabt. Es gibt viele Süchte. Jeder kennt das wahrscheinlich. Einer ist hier vielleicht mehr anfällig, der andere ist auf einer anderen Stelle anfällig. Und ich habe lange dagegen angekämpft. Aber ich kam nicht raus. Denn das sagt ja der Begriff Sucht aus, ne? Das sagt das Wort schon an sich. Ich habe alle Methoden ausprobiert. Und ich bin Gott dankbar, dass sie alle nicht funktioniert haben. Warum denn? Warum bin ich dafür dankbar? Hätte auch nur eine geglückt, wäre die Sünde schlimmer als vorher. Denn dann würde ich überheblich werden. Weil dann hätte ich es geschafft. Und so bin ich Gott dankbar, dass ich es nicht geschafft habe. Ich kann wirklich sagen, ich habe alles ausprobiert, alles, was mir in den Kopf, von oben bis unten. Keine Chance. Ich kam da nicht raus. Aber irgendwann mal, als Gott es für richtig hielt, hat er es in den Angriff genommen. Und ich wusste ganz genau, dass er mich jetzt im Angriff hat. Ich wusste es. Und am Ende, als er mit mir fertig war, war die Sucht weg. Und so kann ich ihm dankbar sein, dass er es getan hat. Ich habe keinen Grund, auf mich stolz zu sein. Weil ich habe ja meine Methoden vorher alle ausgelebt. Oder ausprobiert. Gescheitert. Einmal nach dem anderen. Ich war so weit, ich habe Gott mehr als einmal gebetet. Dass ich wieder stottern kann. Ich habe ja früher gestottert. Ich hatte immer eine Ausrede, nicht hier vorne stehen zu müssen. Ich war so verzweifelt, ich würde mich freuen, wieder stottern zu dürfen. Um aus der Nummer rauszukommen. Aber er hat es nicht getan. Er hat es nicht getan. Ich habe ihn gebetet, ich war teilweise in Situationen, wo ich nicht mehr leben wollte. So verzweifelt. Aber er hat es auch das nicht getan. Er hat mich einfach weiter leben lassen. Er hat mich einfach weiter leiden lassen, kann man fast sagen, ne? Bis ich zerbrochen war. Bis ich wirklich an den Punkt kam, wo ich wusste, ich bin am Ende. Und ich werde auch nicht mehr da rauskommen, es sei denn, er tut es. Und er hat es getan. Wie gesagt, Gott kann selbst die verstricktesten Situationen, kann Gott verändern, zu seiner Zeit, wenn er es für richtig hält. Aber liebt Gott mich jetzt mehr als vorher? Was meint ihr? Nein, definitiv nein. Er hat mich vorher genauso geliebt. Weil er hat mich ja durchgetragen die ganze Zeit. Gott liebt uns und wir können ihn auch nicht enttäuschen. Er hat sich für uns entschieden. Aber wir müssen ihn wirken lassen. Nicht wir, sondern er. Je kleiner wir werden, umso größer kann er werden. Je mehr Erfolg wir haben mit unseren Methoden, das führt nur in eine falsche Richtung. Wir werden überheblich, hartherzig. Je zerbrochener wir sind, umso größer kann er sein. Und das finde ich schön. Gott ist so ganz anders als wir Menschen. So ganz anders. Und dafür bin ich dankbar. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass wir darin lesen dürfen. Danke, dass wir nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben alles begriffen, wir haben alles verstanden. Wir finden immer wieder neue Wahrheiten in deinem Wort. Wir finden immer wieder neue Anleitungen für den Alltag. Du belehrst uns, du trägst uns und du führst uns durch deinen Heiligen Geist, mit dem du uns versiegelt hast. Danke, Vater, dass du so gnädig bist, dass du so barmherzig mit uns Menschen bist. Du siehst und weißt, wie falsch wir sind. Wie egoistisch wir sind in unserem Inneren, wie oft unser Fleisch Überhand nimmt, obwohl wir es nicht wollen, obwohl wir darunter leiden, und doch stecken wir fest in diesem Fleisch. Vater, ich danke dir dafür, dass wir sie jetzt schon wissen dürfen, durch dein Wort, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo wir davon erlöst werden, wo wir von diesem sündigen Fleisch wirklich erlöst werden, wo wir bei dir sein werden, in deiner Herrlichkeit, mit dir und bei dir, in aller Ewigkeit. Danke, dass du uns jetzt schon führst und leitest, uns veränderst, damit wir dir ähnlicher werden. Danke dir für alles. Amen. Amen.